Ich lese jetzt den Bibeltext für die heutige Predigt vor. Und er steht im Hebräerbrief in Kapitel 4, die Verse 14 bis 16. Und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Weil wir nun aber einen großen Hohenpriester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen.
Guten Morgen, mein Name ist Christian. Ich habe die Ehre, heute ein paar Gedanken von Gottes Wort für euch weiterzugeben. Wir befinden uns in der Predigtreihe Beten, die Begegnung mit Gott. Und ich habe mich ein bisschen ins Thema reingefuchst und ich mag Statistiken, habe mir dann ein paar angeschaut, wie oft Leute wo beten und so. Und es gibt sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse tatsächlich, sodass ich euch jetzt nicht sagen kann, so ist es. Die Wirklichkeit ist komplexer. Aber was mir aufgefallen ist, ist, es gibt Leute, die beten nie. Es gibt Leute, die beten ganz selten, vielleicht ein oder zweimal im Jahr. Es gibt Leute, die beten so monatlich. Es gibt Leute, die beten wöchentlich. Es gibt Leute, die beten täglich, ja. Und es gibt sogar Leute, bei denen das Gebet so zentral ist, dass es ihren Tagesablauf strukturiert. Verrückt. Voll die Bandbreite. Und wenn wir uns mit dieser Predigtserie beschäftigen, dann hoffe ich, dass jeder von uns, der hier sitzt, der wahrscheinlich in einer dieser Kategorien ist, irgendwas mitnehmen kann, irgendwie davon profitieren kann. Weil wir sind überzeugt, Gebet ist so wie die Interaktion mit dem Übernatürlichen. Und wir denken, das gehört zum Menschsein ganz normal dazu. Vielleicht ist das verrückt, aber das ist christlich. Und dafür stehen wir hier und ich möchte euch gerne ein paar Gedanken mit reinnehmen anhand dieses Bibeltextes, den Tim vorgelesen hat. Wir sind überzeugt, wir Menschen sind Menschen aus Fleisch und Blut. Wir gehören zur materiellen Welt, zu dem, was sichtbar ist, was anfassbar ist, was greifbar ist, was man riechen, schmecken. Diese Welt hat diesen Aspekt und es gibt mehr als das. Es gibt etwas, das dieses Materielle, von dem wir umgeben sind, geschaffen hat, was das ins Dasein gebracht hat. Und damit zu interagieren, darum geht es bei Gebet. Und das lohnt sich und das ist wichtig und das ist gut. Das gehört zum Menschsein dazu. Heute will ich ein bisschen eine Grundlage legen, was Gebet ist. Dazu habe ich diesen Text ausgewählt. Ich werde euch gleich zeigen, wie der irgendwie mit Gebet zu tun hat. Ist ja nicht ganz offensichtlich. Und dann werden wir uns in den nächsten Wochen anschauen, was sind alles Formen oder Ausdrucksformen von Gebet und werden das dann ein bisschen mehr im Detail anschauen. Also heute die Grundlage und wir werden sehen, unser Text stellt uns das vor, Gebet ist wie eine Audienz beim Herrscher des Universums, der gleichzeitig unser Vater ist. Es ist also was ganz Besonderes und es ist was ganz Intensives und Inniges und das wird möglich gemacht durch das, was Jesus für uns getan hat und das sehen wir gleich im Text. Ich habe drei Punkte, die ich mir mit euch heute anschauen möchte. Der erste ist das abgebrochene Gespräch, der zweite ist das wiederhergestellte Gespräch und der dritte ist das Privileg des Gesprächs. Das abgebrochene, die Wiederherstellung und das Privileg des Gesprächs. Also Punkt 1, das abgebrochene Gespräch. Unser Text befindet sich im Hebräerbrief in Kapitel 4 und der Hebräerbrief ist geschrieben von jemandem, wir wissen gar nicht von wem, aber wir wissen ziemlich genau an wen. Nämlich an Menschen, die in einem jüdischen Kontext aufgewachsen sind als Juden und die dann angefangen haben, an Jesus als ihren Retter, als Messias zu glauben und Judenchristen geworden sind. Man könnte vielleicht heute, würde man diese Gruppe von Menschen messianische Juden nennen. Also die einfach jüdischen Hintergrund hatten und die haben, schreibt der Autor hier, die haben eine harte Zeit hinter sich, die haben für ihren Glauben gelitten, die sind echt in Bedrängnis gekommen. Und manche von denen überlegen, ob sie das nicht doch wieder sein lassen sollen. Und der ganze Brief ist geschrieben, um die zu ermutigen, um ihnen wieder vor Augen zu führen, wie krass das eigentlich ist, an was sie glauben. Wie genial Jesus ist, wie er viel besser ist als nur das Judentum an sich. Und wie schön und genial der christliche Glaube ist und will sie ermutigen. Also wenn ihr hier im Text lest, dass hier von wir die Rede ist, dann sind das die Leute, die angesprochen sind. Und diese Leute, die dort vielleicht 60 nach Christus gelebt haben, diesen Brief bekommen haben, die waren in der Welt des Alten Testaments aufgewachsen. Und das hat ihr Denken sehr geprägt, wie es auch uns als Christen sehr, sehr prägt, was im Alten Testament im ersten Teil der Bibel steht. Und die Geschichte dort fängt an, dass die Menschen geschaffen werden und in einem Garten leben. Und das sind paradiesische Zustände, schreibt die Bibel. Und was ganz besonders dafür ist, ist, dass es eine richtig, richtig gute Beziehung von Gott und Menschen gibt. Von dem Geschaffenen und von dem, der das Geschaffene ins Dasein gebracht hat. Das wird so vorgestellt, wie die spazieren nachmittags zusammen durch den Garten und quatschen miteinander, tauschen sich aus und sind wirklich innige Freunde, gute Bekannte. Und irgendwann passiert dann etwas. Die Menschen fangen an, sich von Gott zu trennen, Misstrauen gegenüber ihm zu haben. Es schleichen sich Dinge ein, die diese Beziehung Stück für Stück zerstören. Und das gipfelt dann darin, dass sie Dinge tun, von denen Gott gesagt hat, die sind nicht gut für euch. Und sie tun es einfach. Und damit drücken sie aus, eigentlich setzen wir uns gerne über das hinweg, was du uns gesagt hast, was gut für uns ist. Wir wollen das selber wissen, wir wollen selber deine Rolle haben. Wir brauchen dich nicht. Wir wollen zwar das, was du gibst, all das hier ist schon cool so, aber so wie du unter deinen Bedingungen, dich selbst, eigentlich nicht. Wir würden es gerne mal ohne dich probieren. Das ist das, was die ersten Menschen aussagen. Ihr könnt euch das vielleicht so vorstellen, ihr habt eine Freundin und die hat einen Sohn. Und die kümmert sich wirklich gut um den. Die zieht den auf und gibt dem alles, was der braucht, hilft dem bei den Hausaufgaben, immer die passende Kleidung, dass es gut funktioniert, dass er warm hat, aber auch gut aussieht, dass er nicht gehänselt wird. Kümmert sich wirklich um alles. Irgendwann wird er älter, die gibt dem Geld zum Feiern, damit er seine Erfahrungen machen kann. Und die versorgt ihn wirklich gut. Er zieht aus, wird Student und sie zahlt seine Rechnungen. Aber ihre Beziehung, die ist irgendwie komisch. Er meldet sich, ja, regelmäßig kann man nicht sagen, ab und zu, und zwar immer dann, wenn er was braucht. Sonst eigentlich nicht, da ist nicht so viel Kommunikation, vor allen Dingen kein Danke oder so. Das ist eigentlich noch nie vorgekommen, muss man sagen. Und die Freundin von euch, ja, sie beschwert sich nicht, aber sie merkt, es ist nicht gut, so wie es ist. Sie wünscht sich was anderes. Und dass die Dankbarkeit ausbleibt und das Gespräch stockt und wenig stattfindet, das zeigt eigentlich, dass da mehr ist, dass da irgendwas nicht rund läuft. Oder stellt euch noch größer, noch radikaler vor. Jedes Molekül, das ihr je eingeatmet habt, jede positive Eigenschaft, die ihr habt, alles Gute, was ihr verkörpert, alles Gute, was ihr erlebt habt, das ist euch von irgendjemandem geschenkt. Stellt euch das vor und stellt euch vor, das wäre Gott, aber es findet keine Form von Antwort, von Interaktion mit ihm statt. Und die Bibel beschreibt, das ist der Zustand von Gottheit und Menschheit seit diesem Garten. Geprägt von Ignoranz, von Undankbarkeit unserer Seite, dass wir nicht das tun, was er angelegt hat, was so gut ist in dieser Welt, von dem wir auch wissen, was gut ist, sich uns umeinander kümmern, um die Schöpfung kümmern, das tun wir nicht. Und so, durch alles, was wir tun, was nicht gut ist, wächst die Distanz zu Gott und wird ein Graben größer. Und wir haben die Verantwortung für diese Dinge, die dort passieren, und laden die auf uns. Und Gott ist wie diese Mutter, die trotzdem da ist, sich trotzdem kümmert, die trotzdem gibt, der das im Herzen wehtut und trotzdem mit ihrem Sohn redet. Und Gott redet auf verschiedene Weisen mit uns seitdem weiter. Einmal durch alles Geschaffene, durch alles Materielle. Er hat das so kreativ, so liebevoll, so faszinierend gemacht. Die Naturwissenschaften feiern das eigentlich. Die untersuchen das, die versuchen rauszufinden. Das sind irgendwie Prinzipien, lass uns die entdecken. Wie krass ist das eigentlich? Und was können wir daraus lernen für uns? Das ist gut. Und das ist eine angemessene Folge davon, wie Gott es geschaffen hat. Das zu erforschen, aber auch das zu genießen, guten Wein, gute Geschmäcke, das zu feiern und darauf mit Dankbarkeit zu reagieren. eine andere Weise, wie Gott redet. Er hat Geschichte mit Menschen geschrieben und die haben das aufgeschrieben, von seinem Geist inspiriert, und das ist das hier geworden. Dort stellt er sich vor, in einer Geschichte mit Menschen. Und die Einladung ist, ihn kennenzulernen, indem man es liest. Und dann ist er noch, hat sich noch was anderes einfallen lassen. Ohne Worte in der Schöpfung, dann mit Worten. Dann hat er gedacht, ich versuche es nochmal auf eine andere Ebene. Ich werde Mensch. Dann könnt ihr mich anfassen, ansehen, mir hinterherlaufen, mich kennenlernen, mich beobachten. Und all diese Wege geht Gott und hält das Gespräch mit uns. Er hält die Beziehung mit uns. Und das ist sein Gesprächsangebot. Und unsere Verantwortung ist, ins Gespräch einzusteigen. Das ist wie eine Frage, die an uns gerichtet ist. Unsere Verantwortung ist, ob wir es tun oder ob wir es nicht tun. Wenn wir es nicht tun, ist es auch unsere Schuld, wenn wir es nicht tun. Wir müssen die Folgen davon tragen, all das Gute, um das wir uns bringen. Und Gott trägt auch die Folgen davon, den Schmerz, weil er es sich so gern wünschen würde. Es ist wie, könnt ihr euch vorstellen, wie Briefe, die an einen geschickt werden. Und man macht die nicht auf, sondern die stapeln sich so Stück für Stück. Oder Sprachnachrichten, die einem geschickt werden, man hört die aber nicht ab. Oder Anrufe, man geht nicht dran und ruft auch nicht zurück. Das ist die Situation, die die Leser des Briefs im Hinterkopf haben, wenn sie diesen Text hier lesen. Davon gehen sie aus, von einer Situation des abgebrochenen Gesprächs mit Gott. Und sie fragen sich, was braucht es? Wir brauchen eine Wiederherstellung des Gesprächs. Das ist Punkt 2. Die Leute, die vor Jesus gelebt haben, die hatten auch dieses Bewusstsein der gestörten Beziehung, aber es gab irgendwie Wege, damit umzugehen. Die hatte Gott denen gegeben und das erklärt. Sie wussten, es braucht eine Lösung, es braucht einen Verbinder, es braucht einen Vermittler. Und Gott hatte ihnen einen Ort gezeigt, ein Gebäude und eine Person oder eine Personengruppe. Wir gucken uns beides ein bisschen an. Es gab dieses Zelt der Begegnung. Gott hat gesagt, es ist wichtig für uns, dass wir in Kontakt bleiben, aber so richtig ungestört klappt das nicht, weil ihr durch alles, was ihr tut und was ihr in eurem Herzen habt, mich voll ablehnt, mich ignoriert. Und es ist wie, ihr spuckt mir ins Gesicht. Das können wir nicht aushalten. Wir kommen nicht auf den grünen Zweig zusammen. Deswegen versuche ich, so nah an euch zu sein, wie es geht, aber ganz eng geht einfach nicht. Und er wohnt in einem Raum, der ist beim Ort, bei dem Volk, bei den Leuten, die ihm folgen wollen. Aber da kommt fast keiner rein. Dieses Ort ist das Zelt der Begegnung, das besteht aus zwei Teilen, einem Allerheiligsten, an dem Ort, an dem Gott wohnt, und einem Ort, an dem ihm Opfer dargebracht werden, wo die Priester rein dürfen, Leute, die sich um den Gottesdienst kümmern. Und dann gibt es insgesamt 5 Ebenen, 5 Zugangsbereiche, wo Leute jeweils rein dürfen. Von außen dürfen alle und dann wird es immer weniger, bis in diesem Zelt dürfen nur noch die Priester rein und in einen Raum, in das Allerheiligste, darf nur eine Person einmal im Jahr rein, der Hohepriester. Ihr merkt, der kommt im Text vor, da gucken wir gleich hin. 5 Ebenen von Zugangsberechtigung, wo es immer weniger wird, Leute, die Gott wirklich, wirklich, wirklich begegnen dürfen. Das ist was ganz Besonderes. Und dieser Hohepriester ist die einzige Person, die durch alle Ebenen durchgehen darf, der die Zugangsberechtigung hat, der nirgendwo aufgehalten wird, der durchgehen darf, bis dahin aber einmal im Jahr. Und damit er das tun darf, muss er sich vorreinigen, muss er sich bestimmte Dinge lassen für eine Zeit, muss Tiere opfern für sich und dann ist er bereit, in Gottes Gegenwart zu treten. Das ist wirklich selten, wirklich krass. Und dieser Priester, dieser hohe Priester, diese Person, die hat 2 Rollen. Er ist Repräsentant und er ist Vermittler. Und das schauen wir uns gleich ein bisschen an. Und beides finden wir in den Versen 14 und 15. Die sind die Basis für den Vers 16. Vers 14 lese ich nochmal vor. Weil wir nun aber einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen zu unserem Bekenntnis an ihm festhalten. Das ist dieses Bild. Jesus geht durch den Himmel, durch alle Instanzen, durch alle Himmel. Das ist ganz, ganz ähnlich gedacht wie dieser Tempel, wie dieses Zelt der Begegnung, wie diese Zugangsberechtigungsebenen. Da ist kein Makel an Jesus, da ist kein Hindernis. Er hat alle Zugangsberechtigung und geht einfach durch bis zu dem Ort, an dem Gott wohnt, im Himmel. Und dieses Allerheiligste in diesem Zelt der Begegnung, müsst ihr euch vorstellen, ist vielleicht ein bisschen verrückt, aber wie so ein Portal der Welten. Das ist der Ort, im Hier, im Jetzt, wo Gott wohnt, wo er der einzige Ort, wo er ist. Und das, da an diesen Ort kommt der Priester und ist Repräsentant. Er vermittelt, er vertritt die Menschen vor Gott und Gott vor den Menschen. Wenn man ein guter Repräsentant sein will, dann muss man was von beiden Welten verstehen. Man muss irgendwie verstehen, wie Menschen ticken, man muss irgendwie verstehen, wie Gott tickt, damit man das glaubwürdig machen kann. Und eigentlich braucht man jemanden, der beide Ebenen möglichst gut verstehen kann. Je besser der die Ebenen versteht, desto besser klappt diese Vermittlung, klappt diese Repräsentantenrolle. Und unser Text stellt uns Jesus als jemanden vor, der das auf die beste Weise gemacht hat, wie das jemals jemand vorher gemacht hat. Wenn man jemand so eine Brücke bauen soll, dann brauchst du jemanden, der so ist wie du als Mensch, aber der auch manche Probleme, die du hast und manche Fehler, die du hast, nicht so ist wie du. Der menschlich ist, aber auch Göttliches hat. Und Jesus beschreibt, die Bibel ist Gott, der Mensch geworden ist. Und Jesus ist der, der wahrer Mensch ist. Das lesen wir gleich in Vers 15. Und der wahre Gott ist. Es gibt nichts, was ihn auffällt auf dem Weg zu Gott, weil er selbst dorthin gehört. Er ist Gott. Der Thronraum ist seine Heimat. Er kann einfach durchgehen, weil er da zu Hause ist. Da gehört er hin. Deswegen kann er uns Menschen perfekt vor Gott vertreten und uns Menschen Gott vorstellen. Und Vers 15 zeigt uns die andere Seite von Jesus. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der unsere Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Also Jesus ist Mensch, genau wie wir, bis auf alles, was nicht gut ist. Alle Erfahrungen von Sünde hat er nicht gemacht. Die Erfahrungen aber, die uns zu dem hinführen, was nicht gut ist, die hat er wohl gemacht. Er ist nur anders abgebogen. Er kann Verständnis mit uns haben, Empathie, Mitleid. Aber obwohl er diese perfekte Performance hinlegt als Mensch, wird er nicht hochmütig, sondern bleibt demütig und uns zugewandt. Und so hat er einen Fuß in jeder Welt. In der materiellen Welt, in der himmlischen Welt und ist der perfekte Vermittler. Er ist ein besserer Hohepriester als alle vor ihm, weil alle vor ihm selbst Dreck am Stecken hatten. Jetzt ist der Priester nicht nur ein Übersetzer. Es gibt nicht eine himmlische Sprache und eine menschliche Sprache. Und wenn man beide spricht, dann kann man die Kommunikation wieder ans Laufen bringen. Das ist das Einzige, was irgendwie da ist. Sondern wir haben eben schon ein bisschen gesehen, ich habe versucht, euch mit reinzunehmen, da ist wirklich was, was zwischen uns steht. Da ist ein Problem, da ist Schuld. Da ist was, was auf die Seite gebracht werden muss. Und eine der wichtigsten Aufgaben des Hohepriesters war, Metzger zu sein. Tiere zu schlachten, Tag für Tag, und seinen Leuten beizubringen, wie das möglichst gut geht. Im Lauf der Jahrhunderte, wo diese Tempel und dieses Zelt der Stiftshütte bestand, haben die Hunderte von Millionen von Tieren getötet. Da ist so viel Blut geflossen, das ist unfassbar. Warum? Damit die Menschen verstehen sollten, dass es diese Schuld gibt und dass es eigentlich angemessen wäre, so wie wir mit Gott umgehen, dass wir dafür sterben müssten. Das ist für uns überhaupt nicht zu verstehen. Aber die Leute damals haben das zutiefst verstanden. Die haben vielleicht selber ein Lamm dahin gebracht und haben das Blut an ihren Händen gehabt. Die wussten, was das bedeutet. Und die Aufgabe des Hohepriesters war zutiefst frustrierend. Man bringt diese Opfer da Tag für Tag für Tag für Tag für Tag und irgendwie merkt man, das ist ja eigentlich keine coole Sache. Das müsste ja eigentlich aufhören. Und Jesus hat die Aufgabe, das zu beenden. Ein Opfer zu finden, das ausreicht, das diesem Abschlachten ein Ende macht. Und dafür braucht es ein Opfer, das ganz besondere Kriterien hat. Und Jesus sucht sich das und überlegt, wer das sein könnte und findet niemanden außer sich selbst. Und jetzt ist er Hohepriester und merkt, ich muss auch Opfer sein. Und er nimmt es an und vollbringt dieses Opfer, das die Schuld beseitigt. Stellvertretend stirbt er für alle anderen Menschen den Tod, den wir sterben müssten. Unschuldig, anders als wir. Und in dem Moment, wo er stirbt, gibt es ein paar Kilometer weiter diesen Tempel, an dem es immer noch dieses Allerheiligste gibt, diesen Raum, an dem Gott wohnt, in den niemand rein kann, außer der Hohepriester. Und er ist abgetrennt mit einem fetten, fetten Vorhang, damit niemand dort reinkommt, der da nicht reingehört. Und dieser Vorhang reißt in dem Moment, wo Jesus stirbt, von oben bis unten durch. Und auf einmal ist der Ort, der die krassesten Zugangsberechtigungen auf diesem Planeten hat, offen. Was ein Schock für die Leute dieser Zeit und was für eine Ansage für die Leute, die verstanden, wofür dieser Vorhang da war. Dadurch, dass Jesus gestorben ist, zeigt dieses Bild, dieses Geschehen, was passiert ist, dass der Weg zu Gott frei ist. Alles, was gestört war an dieser Beziehung zwischen Gott und Mensch, ist beseitigt, weil die Schuld dafür bezahlt wurde und die Beziehung ist wiederhergestellt. Das haben die Christen zu dieser Zeit im Kopf und das klingt an, wenn sie Vers 14 und 15 lesen. Und das ist die Grundlage für Vers 16. Wir schauen uns den an, das Privileg des Gesprächs. Ich lese nochmal Vers 16 vor. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Und Vers 16 ist die Antwort auf das, was Jesus getan hat. Und er sagt, wir wollen also voll Zuversicht hinzutreten, hinkommen zum Thron der Gnade. Und dieser Vers gibt einen Einblick an den Ort, wo das Evangelium, wo das Universum regiert wird. Und das ist diese Audienz beim Herrscher des Universums. In Eden, in diesem Paradies, in diesem Garten, von dem ich ganz am Anfang erzählt habe, kommt Gott in unsere Welt und hier kommen wir in seine Dimension. Das ist ein unglaubliches Privileg, das kann man sich gar nicht richtig vorstellen. Versucht's mal. Ihr versucht, einen Termin zu bekommen bei Frau Merkel oder bei Herrn Steinmeier. Ruft da mal an, sagt, ich muss mal mit denen reden. Wie wahrscheinlich ist das, dass ihr da überhaupt einen Termin bekommt? Ich glaube, sehr unwahrscheinlich. Falls ja, die sind sehr beschäftigt, wird dieser Termin wahrscheinlich in einer Weile sein. Und selbst wenn ihr diesen Termin dann bekommt, dann bekommt ihr da jetzt nicht regelmäßig einen Termin, sondern vielleicht war das der einzige in eurem Leben, den ihr jemals bekommen werdet. Und jetzt stellt euch einen Herrscher vor, der nicht Läppsche 283 Millionen regiert, sondern das Universum. Das Universum ist das alles, was wir kennen. So, also alles. Das breitet sich gerade aus. Man kann das mathematisch gar nicht beschreiben. So riesig ist das. Das ist jedes Lebewesen. Das ist jeder Stern, jeder Planet, jedes Molekül, alles. Alles wird von dort gesehen. Sich darum gekümmert, dass alles gut läuft. Es wird das gesehen, was nicht gut läuft, zu überlegt, was können wir damit machen, das wieder gut zu machen. Es wird regiert von diesem Ort aus. Und dieser Ort ist der Ort, wo Gott wohnt und an den wir kommen sollen. Dazu lässt uns dieser Text ein. Er sagt, lasst uns, oder hier, wir wollen also. Und weil Jesus das getan hat, können wir, und es ist angemessen, dorthin zu kommen, an diesen Ort, diese Audienz zu bekommen bei dem Herrscher von allem. Jesus als Hohepriester, als Repräsentant und Vermittler macht das möglich und er gibt uns dadurch wie einen neuen Pass, eine neue Identität. Wir sind Himmelserben. Wir sind Himmelsbewohner und wir gehören an diesen Ort. Wir dürfen dorthin. Wir dürfen das. Vielleicht denkst du, was für abgefahrene Gedanken, nehmen wir mal an, das würde stimmen, warum würde ich das überhaupt wollen? Was habe ich dort zu suchen an diesem Ort? Vielleicht ist es daher motiviert, dass du denkst, ich bin eigentlich zu unbedeutend, ich bin ein Tropfen im Meer, weil wer bin ich, dass ich an diesem Ort irgendwie sollte? Ich will ihm gar keine Ratschläge geben, ich will damit gar nicht interagieren, der macht das schon, ich bin so klein. Oder vielleicht denkst du, ich kenne den ja gar nicht. Ich weiß nicht, was das für ein Typ ist, der da irgendwie anscheinend regiert. Was soll ich damit zu tun haben? Unser Text hat ganz viel auch, was nicht hier drin steht, aber mitgedacht wird. Dass Gott nämlich nicht nur ein kalter, anonymer Herrscher des Universums ist, sondern der sich gleichzeitig als Vater vorstellt, der uns ganz genau kennt, wie man seine Kinder kennt. Und der eine innige Beziehung mit uns hat, pflegt und wiederherstellt. Und wenn ihr das denkt, dass an dem Ort, wo das Universum regiert wird, nicht nur ein anonymer Herrscher ist, sondern jemand, der euch richtig feiert, euch ausgedacht hat, Zeit mit euch genießt, dann ist es schon ein Grund, dahin zu kommen. Und Gott ist beides. Gott ist dieser Herrscher und Gott ist dieser Vater und es hat was Besonderes und es hat was Inniges. Der Text lädt uns ein, Vers 16, vor den Thron zu kommen, damit Dinge passieren. Durch die Kommunikation mit Gott, Danke sagen oder bitten, passieren Dinge. Erbarmen und Gnade, das sind unverdiente, gute Dinge. Über das hinaus, was wir getan haben, worauf wir uns was einbilden können, über das hinaus, wow, gibt Gott Gutes. Und er gibt, das sagt der letzte Teil des Verses, die Hilfe, die wir brauchen zu der Zeit, die richtig ist. Zur rechten Zeit die richtige Hilfe. Wenn ich mir das so vorstelle, es gibt Situationen, in der weiß ich nicht mal, was ich brauche. Manchmal weiß ich es, aber ich irre mich. All diese Situationen kennt Gott. Er weiß, was wir brauchen. Er weiß es wirklich und er weiß es uns zu geben. Und auch mein Timing ist nicht immer optimal. Manchmal denke ich, also eigentlich fast immer, ich brauche das jetzt. Aber das stimmt nicht immer. Manchmal brauche ich auch etwas in der Weile, weil sonst überfordert mich das. Und Gott sagt, er wird uns die Hilfe geben, die wir brauchen zur rechten Zeit. Das ist ein weites Feld, Gebet, Gebetserhörungen, Bitten, das werden wir uns alles noch in dieser Serie anschauen, nur mal als Ausblick, als Anriss hier. Wir sollen vor diesen Thron kommen, diesen Thron der Gnade, wo Leben ist statt Tod, wo Zugang statt Einladung statt Zurückweisung. Und wir können frei, mutig und zuversichtlich kommen. Unser Text sagt voll Zuversicht. Und dieses Wort ist irgendwie breiter als nur Zuversicht. Es ist irgendwie frei, sich gar keinen Gedanken darüber machen, ob man jetzt die richtigen Worte findet, sondern einfach da sein, einfach sagen, so ist es. Oder mutig im Sinne von keine Angst zu haben. Also man braucht keine Angst haben, weil Gott eh alles weiß und uns liebt und uns sich freut, dass wir da sind. Da wartet keine Strafe auf uns. Wir werden nicht ausgelacht, weil wir irgendwie Bedürfnisse haben. Das ist keine Scham. Es gibt nichts Peinliches, was Gott weiß und da rauskommen könnte. Der weiß das eh alles. Gott wünscht sich Vertrautheit in Bezug mit ihm und wir haben alle Freiheit, in diese Vertrautheit einzutreten. Ich habe ein Bild euch mitgebracht. Ich habe es nicht hier, aber gleich ist es in euren Köpfen und ich freue mich darauf. Ich habe einen Sohn, der ist 1,5 Jahre alt und der fängt gerade an zu reden, aber eigentlich kann er noch nicht so richtig reden. Aber der will manchmal Sachen. Ich sitze manchmal auf dem Stuhl am Tisch und dann will der irgendwie zu mir und irgendwas, was ich auf dem Tisch habe oder so, oder will einen Schluck trinken von dem, was ich trinke oder was weiß ich. Und dann stellt er sich neben mich und er hat verstanden, wie Fragen funktionieren. Die funktionieren nämlich so, dass man am Ende des Satzes die Stimme hebt. Jetzt kann er natürlich keinen Satz sagen. Also was macht er? Er macht einen Ton und der geht am Ende des Satzes hoch. Also hört sich das so an. Hm? Hm? Hat er wirklich gut verstanden? Und wenn er was ganz doll will, dann macht er das lange. Hm? Und wenn er das ganz, ganz doll will, dann macht er das ganz, ganz oft, bis man das dann irgendwie macht. Und wenn er auf meinen Schoß will, dann macht er das auch noch mit der richtigen Geste dazu. Hm? Ich weiß, was gemeint ist, ganz klar. Der braucht keine Worte, der muss nicht die richtigen Worte finden, der muss nicht reden können. Aber ich verstehe, was er will. Und wenn es gut für ihn ist, dann mache ich das. Gott ist ein Vater, der alle Macht hat, der auf diesem Thron sitzt, der uns freut, der sich freut, wenn wir kommen. Und wir sind diese Kinder, die an ihn rantreten können, die nicht wissen, wie wir es ausdrücken sollen. Die wissen, wir brauchen was. Oder die wir uns freuen über das, was er gemacht hat. Und wir können zu ihm kommen und einfach sagen, das ist, was sich dieser Text wünscht, wozu er uns einlädt, wozu er uns auffordert. Was wir können, was wir sollen und dürfen. Gott wünscht sich, uns nah an seinem Herzen zu haben. Er wünscht sich eine liebevolle Beziehung. Es ist so schön, wenn mein Sohn auf meinem Schoß sitzt und der Kopf ungefähr hier ist und ich ihn atmen höre und spüre. Das ist einfach wunderschön. So ist es gedacht. Das ist ein direkter Draht. Fürsorge kann man ausleben. Und Gebet so zu sehen, das wird Gebetspraxis, gelebtes Gebet verändern. Gott so zu sehen, wird verändern, wie ihr betet. Und vielleicht denkt ihr das schon. Vielleicht habt ihr es vergessen. Dann erinnert euch wieder daran, wie Gott ist. Und dann wird euch das motivieren, zu beten. Und ich könnte jetzt hier sagen, ich könnte diese Zeit, die ich hier habe, nutzen, euch Druck zu machen, euch ein schlechtes Gewissen zu machen, zu sagen, ihr müsst mehr beten, wir müssen alle mehr beten. Was ich mache ist, ich male euch Gott vor Augen, der sich das wünscht und das feiert und was der richtige Ort ist, für uns unsere Sorgen, unsere Freuden vor ihn zu bringen, mit ihm zu teilen. Das wünscht sich Gott, das male ich euch vor Augen. Und was das jetzt konkret in eurem Leben heißt, das ist bei euch. Ihr dürft jetzt kreativ werden, wie ihr darauf, auf dieses Bild, was ich euch vor Augen gemalt habe, was dieser Text hier euch gibt, wie ihr darauf reagiert. Ich gebe euch gleich eine Frage dazu. Es hat extreme Auswirkungen, wie wir uns Gott vorstellen. Wie gern wir beten, warum wir beten, wie oft wir beten, mit welchen Hoffnungen, Erwartungen wir beten, alles im Gebet hängt davon ab, wie Gott ist und wie wir sind. Und je mehr wir das glauben, wie er sich selbst vorstellt, desto ähnlicher wird unsere Praxis dem aussehen, wie sie gut ist und wie es er sich wünscht und es angemessen ist. Ihr könntet euch diese Situation vorstellen, wenn ihr selber betet. Das könnte euch motivieren. Das könnte euch helfen. Ich möchte euch eine Frage mitgeben. Wir haben unter der Woche immer auch noch Kleingruppen, die die Predigt und den Bibeltext nachbesprechen, wo wir das irgendwie noch konkreter machen. Ihr könnt das auch selber machen bei Slack in unserem kleinen sozialen Netzwerk. Gibt es einen Channel, wo die Fragen für alle gepostet werden. Also ihr könnt euch die einfach angucken. Wir stellen immer Fragen zur Verfügung. Und eine davon euch möchte ich euch jetzt schon mitgeben. Wenn ihr euch das vorstellt, diese Szene, Gott auf dem Thron der Gnade, wir neben ihm, wenn ihr euch das vorstellt, wie könnte das euer Gebetsleben verändern? Wenn ihr das noch tiefer oder wirklich glauben würdet, dass es so ist, wie würde das euer Gebetsleben verändern? Was wäre anders? Vielleicht fällt dir eine Sache ein. Du hast jetzt Zeit, ein bisschen darüber nachzudenken. Wir hören ein bisschen Musik. Bin am Ende, gebe euch diesen Gedanken mit und bete jetzt noch. Herr Jesus, ich feiere dich für das, was du getan hast. Du bist ein wirklich, wirklich guter Hohepriester, der Beste, den wir haben können. Diese Bilder, diese Dinge, das Blut, das ist uns so fremd, aber wir glauben, dass es wahr ist, was du sagst, dass wir jetzt zum Vater kommen können, zum Thron, zu dem Ort, an dem du wohnst, Gott. Danke, dass wir dort willkommen sind, dass wir dorthin gehören. Danke, dass du da bist und dich über uns freust, wenn du kommst. Danke, dass wir frei und mutig und zuversichtlich hinkommen können, weil du dich um uns kümmerst. Danke, dass wir voll Dankbarkeit vor dich kommen können und allen Grund dazu haben. Wir ehren dich und wir danken dir für die Gelegenheiten jetzt, dir Danke zu sagen, zu singen, Abendmahl zu feiern. Das ist so, so schön. Wir machen es wegen dir, weil du, Jesus, uns vorangegangen bist in den Himmel. Amen.